Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Guten Abend, herzlich willkommen hier in der Stabi zu Folge 73, Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast. Heute eine ganz besondere Folge, weil heute ist Nacht der Bibliotheken, auch hier in der Stabi. Deswegen haben wir heute Publikum vor uns sitzen, was wir sonst eigentlich nie haben. Ja. Das ist ein sehr tolles Gefühl, hier vor über 4000 Leuten zu sitzen, die uns alle heute eine Stunde lang zuhören wollen, zu sehen wollen vor allen Dingen.
Wenn wir über 700 Bücher sprechen.
Genau, der Übertreibungspodcast. Was muss ich noch sagen, Maria?
Genau, das ist ansonsten, außer dass wir in freundliche, freudige Gesichter gucken, eine Folge ist wie sonst auch.
Die ist nochmal besonders, weil es gibt kein Wein mit Schraubverschluss heute, sondern mit Korken. Hört mal. Ja. Wie heißt das ASMR?
Ich glaube schon, aber es... Ich habe keinen Wein mit Schraubverschluss mehr zu Hause gehabt. Okay, aber Ludwig macht den auf und es wird schon werden.
Ich trinke auch lieber aus dem Tetrapack.
Ja, sehr gut. Okay. Aber es könnte auch mein Lieblingsgeräusch werden.
Genau, was ist das? Prühlerhof, Grauburgunder-Kabinette von Rheinhessen. Schön.
Das ist mir ein bisschen unangenehm, weil wir sitzen jetzt vor lauter nicht trinkenden Menschen, denen ich eigentlich auch so ein Glas in die Hand wünschen würde. Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet, ich verspreche
es. Wir können ja die Flasche mal kurz rumreißen, wie früher in der WG.
Aber schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr uns dabei Instagram zuschaut. Schön, dass du hier bist, mein lieber Ludwig.
Ja, ich freue mich auch.
Cheers. 73. Cheers. Ich lasse euch was übrig.
Cheers. Ist der Ton gut auf Instagram?
Ja, die sagen, Ton ist gut.
Super. Siehst du, wir müssen gar nicht in dieses Studio gehen. Entschuldigung. Okay.
Bleiben wir halt hier, wo das Fenster so schön für dich ist.
Danke.
Wir beginnen jede Folge mit Lyrik. Und es ist mir heute eine besondere Freude, euch Galina Rimbu vorzustellen. Eine moldauisch-ukrainisch-rumänische Lyrikerin, die lange in St. Petersburg und Moskau gelebt hat und jetzt in Lviv lebt in der Ukraine. Und es gibt Gedichte im Verlagshaus Berlin, das ich sehr, sehr schätze.
Toller Verlag.
Denn ich habe da ein Lyrik-Abo. Das bedeutet, ich bin auf die Website vom Verlagshaus Berlin gegangen und habe angeklickt Lyrik-Abo zu mir. Und das bedeutet, dass man, es ist ganz großartig, dass man jede Neuerscheinung, die die machen, das sind so 2 oder 3 pro Saison, mit der Post nach Hause kriegt. Und da ist eine kleine Rechnung dabei. Damit zahlt man das Buch, und zwar nur dieses Buch, und freut sich wirklich ein Leben lang daran. Und ich habe das jetzt, glaube ich, schon, ich weiß es nicht genau, 4 oder 5 Jahre. Und bin immer ganz, ganz glücklich, wenn unverhofft neue Lyrik in meinen Postkasten flattert. Und zuletzt war in dieser großartigen Edition Polyphon eben Galina Rimbu dort zu finden, übersetzt von Tilman Severin. Das Verlagshaus Berlin kombiniert ja immer Lyrik mit Illustration. Und hier hat die Illustration gemacht Moana von Stadel. Und zufälligerweise sitzt die großartige Gestalterin dieses Verlags hier, die natürlich nicht wusste, dass ich dieses Buch besprechen werde, weil wir das vorher nie sagen. Aber Andrea Schmidt hat diese großartige Typografie und wie bei allen Verlagshausbüchern eben auch diese großartige Gestaltung gemacht. Und wenn ich es gelesen habe, dieses Stück Lyrik, was ich gleich vorlesen möchte, dann reiche ich das Buch mal im Publikum rum. Dann kann man auch fühlen und sehen, wie schön immer die Verlagshausbücher gemacht sind. Jetzt aber Galina Rimbu in der Übersetzung von Tilman Severin. Und das Gedicht heißt Elegie. Alles wird bald enden. Der Sommer wird enden, die Zeit hängt an der Schwanzspitze eines schlafenden Tiers. Wir gehen in den Wald und kommen leer zurück. Wir brauchen nichts vom Wald. Abends bringst du aus dem Laden eine Tüte billiges Essen und einen Regenbogen Gemüse, stellst es in den Garten, auf den eisigen Tau. Ich schneide Zwiebeln für das Abendessen. Wir rauchen auf der Toilette, auf den Stufen vor dem Haus ist es schon frostig. Und schauen. Auf Instagram laden alle ein Foto ihres Sommers hoch, das ist sonderbar. Das Sonderbare scheint am Ende des Sommers immer näher. Du sagst, der Fluss meines Blicks ist für dich ausgetrocknet. Und ich sage, dass ich mich entschieden habe, Gilgamesch und Dante wiederzulesen. Liebe findet ihren Weg. Der Sommer ist fast zu Ende. Die Bildschirme sind abgeschaltet. Aus dem Wald ist der Schrat in unseren alten Garten eingedrungen, streichelt sich selbst in der schiefen Weinlaube. Und warmer Abendwind ist noch auf deinem Gesicht, Polyamor, wie nie zuvor. Nachts stehe ich auf, trinke und schaue lange, wie sich die Schlieren vom Kaffee auf dem Tisch verändert haben. Der August ist jäh vorausgegangen und hat mit dem Fuß eine rostige Cola-Dose zerdrückt. Unser Sohn baut uns bald eine Milchstraße aus angefaulten Äpfeln. Der August hat uns die Augen mit seiner breiten Hand geschlossen und seine Freundin steht im alten Nachthemd am Kopfende des Bettes wie meine junge Mutter. Ihre Hände riechen nach Kamillencreme, ihr Haar schimmert still auf den Schultern. Irgendwo nehmen unsere FreundInnen Tabletten, sitzen im Plattenbau, schauen sich Arm in Arm eine Serie an. In Selenograd trinkt Lena Tee, liest den Nachrichtenüberblick von OVD. Die führerlose Tram zerschneidet den roten Körper Moskaus. Der August, der Jäger, zieht sein Fell in der erstarrten schwarzen Lava der Helme ab. Nebenan tollt ein Faun mit blutbesprenkeltem Studentenausweis herum. Sommer, ein Insektenschwarm, Zeit, Herbst, Enge des Atems. In den inneren Besprechungsräumen stell dir vor, wie die Dörfer in den Karpaten in dieser Zeit rauchen und sich an die schneebedeckten Berge schmiegen. Wie im schweren, fauligen Laub eine neue Sprache ausschwärmt. Der Sommer endet. Das ist keine Metapher. Der bohrende Tanz der letzten Bienen. Hitze leckt wie das Kind am Fruchteis, am Gletschereis. Alles endet und mir bleibt, im Dunkeln eine neue Mitteilung zu lesen und leicht in Gedanken mit dir zur Metro Poljanska zu laufen. Galina Rimbaud, und ich habe gar nicht gesagt, wie das Buch heißt, es heißt Meine Vagina. Und es ist zweisprachig und Tilman Severin hat es übersetzt und ich wollte es auf jeden Fall rumreichen.
Aus dem Russischen, oder?
Ja. Übersetzt und es sind Gedichte, die sich tatsächlich ganz viel mit dem Körper beschäftigen, mit Scham, mit Menschsein, aber auch mit Politik, mit Gesellschaftskritik. Die sind so vielfältig und ich fand in diesem, was ich jetzt vorgelesen habe, aber die Sprachbilder so besonders berührend schön.
So. Weißt du, ob die das geschrieben hat, als der Krieg schon war?
Oder? Die schreibt ganz lange schon Lyrik und ich glaube, hat auch schon 4 Bände veröffentlicht. Also willst du es einmal rumreichen, bitte? Wann sie diese Gedichte und ob das eine Sammlung ist, müsstest du Tilman fragen oder Andrea nachher.
So. Das ist interessant, so wie am ersten Tag, also vorgefühlt Sommertag, so ein Gedicht zu lesen, was wie vom letzten Tag des Sommers so herüberstrahlt, so wie vom Ende des Sommers.
Nicht,
so
in, der, nicht in, der, nee, in der zyklischen Zeit, aber ich fand es deswegen gerade so schön.
Das ist gut, wie so eine Klammer. Mhm. Sehr gut, Maria.
Wohl an. Danke.
Jetzt kommen wir zur Prosa. Sarah Bernstein, Übung in Gehorsam im Wagenbach Verlag erschienen, übersetzt von Beatrice Fassbender.
Du musst es heute mal ganz hochhalten vielleicht auch. Sind wir gar nicht gewohnt.
Das ist, glaube ich, ihr dritter Roman, den sie geschrieben hat und ihr erster, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und Sarah Bernstein, und das ist eine ganz interessante Klammer zu unserer letzten Folge, da haben wir nämlich Natasha Brown besprochen. Und Natasha Brown wurde in Großbritannien auch zu dieser Liste der Granta's Best of Young British Novelists gezählt. Das ist sowas wie die Creme de la Creme der englischsprachigen DebütautorInnen. Also ganz wenige schaffen es nur darauf. Und in der letzten Folge haben wir Natasha Brown besprochen, die ist da drauf gewesen und jetzt auch Sarah Bernstein. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich das in die Hand genommen habe, sondern ich fand den Titel ganz gut und außerdem ist Wagenbach ein sehr, 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 sehr guter Verlag. Sarah Bernstein ist in Kanada geboren, lebt aber schon ganz lange in Schottland. Dort, wo auch Christian Kracht lebt. Wieder so eine Klammer, aber das hören wir. Genau, Entschuldigung. Genau, und Übung in Gehorsam ist jetzt ganz frisch erschienen, vor 2 Wochen. Und da geht es um eine Frau, die zu ihrem Bruder ganz weit hoch in ein Land im Norden zieht. Es ist ein Land, was nicht benannt wird. Es ist ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, aber wo ihre Vorfahren mal gewohnt haben. So Vorfahren vor vielen Generationen sozusagen. Und der Bruder ist wieder dorthin zurückgegangen. Er hat die Sprache gelernt. Er ist so ein Händler, Import, Export, alles Mögliche geworden. Einflussreicher, reicher Mensch. Und hat sich da eine fette Villa hingestellt am Rand einer Stadt. und sagt dann so zu seiner Schwester, als von dem Bruder die Frau ihn verlassen hat, ja, komm du doch in das Haus, ich brauche jemanden, der sich um das Haus kümmert und auch irgendwie ein bisschen so für mich da ist. Und dann kommt diese Schwester, die eine von ganz vielen Geschwistern ist, das war die älteste, und dann sagt sie, okay, ich komme in dieses Haus und unterstütze dich in dieser großen Villa bei deinem Leben und sowas. So, ne? So steigt man in diese Geschichte ein. Und dann kommt sie da an und wie gesagt, sie kennt da niemanden außer ihrem Bruder und spricht die Sprache dieser Region nicht. So. Und kurz nachdem sie ankommt, muss dieser Bruder auf eine ominöse Geschäftsreise, ist auf einmal weg. Und dann ist sie so alleine. Und das ist auch so im Frühling. Das beginnt wirklich so, der Schnee schmilzt und sowas und die ersten Knospen kommen und sowas. Und dann ist sie auf einmal alleine in diesem riesigen Haus. Genau, und soll das so pflegen.
Mhm. Und weil er arbeiten geht?
Ja, nee, er ist halt nicht mehr so da. Der ist irgendwie auf einer Reise. Der ist schon am Anfang schon noch kurz da. Und dann, also der hält sie auch wie so eine Art Dienerin. Also sie bringt ihm morgens den Kaffee ans Bett. Sie liest ihm die Zeitung vor, während er in der Badewanne sitzt.
Das macht
sowas.
Dieser Titel auch Sinn.
Ja, also es ist keine geschwisterliche Beziehung, sondern es ist eine Herrscher-Dienerin oder ja, Bediensteten, fast schon Sklavenbeziehungen. So. Also es gibt ein ganz, ganz, ganz klares Machtgefälle, aber sie ist total okay damit. So. Sie dient ihm auch gern. So. Aber es hat nichts Sexuelles, also zumindest habe ich da nichts drin gelesen, was so in diese Richtung geht. Genau, und dann geht der Bruder aber weg und dann ist sie so alleine. Und dann ist sie erstmal ziemlich lange auch in diesem Haus und guckt so und beobachtet die Natur, wie sie sich draußen verändert und pflegt das Haus. Und es ist wirklich ein großes Haus und poliert alles und pipapo. Und irgendwann denkt sie sich aber trotzdem, naja, die Vorräte gehen zu Ende und sowas, muss ich jetzt langsam mal in die Stadt runter und neue Vorräte kaufen und sowas. Und dann ist sie relativ schüchtern und die Stadtgemeinschaft sieht sie dann auch und reagiert auch sehr, sehr, sehr abweisend eher so. Also will nicht so wirklich was mit ihr zu tun haben und auch dieses Wenige, wie sie kommunizieren können, so mit den Händen, das gelingt ganz schwer. Und nach einer Zeit wird es auch immer schlimmer. Sie versucht dann zum Beispiel, gibt es wie so eine Art schwarzes Brett da in diesem Gemeindehaus oder sowas, wo so Aufgaben verteilt werden, die ganze Gemeinde zusammen macht. Zum Beispiel, was weiß ich, den Park aufräumen oder die Hecke im Wald, im Park so stutzen oder sowas. Und dann schreibt sie sich auch in so eine Liste rein und sie bekommt halt die Aufgabe, irgendeinen Stall sauber zu machen, wo alle Tiere, die da drin waren, an irgendeiner komischen Krankheit gestorben sind. So, niemand
alleine muss sie das
ja,
machen.
Ja, niemand anders ist dort. Sie wird so wie so eine ganz wilde Ecke da getan und niemand will so richtig Kontakt mit ihr haben. Und es kommt dann auch so raus, dass diese Stadtgemeinschaft eigentlich denkt, dass sie was damit zu tun hat. Also, dass die Tiere gestorben sind oder die Tiere krank geworden sind, weil sie in diese Stadt gekommen ist. So, das denkt sie sich auch und manchmal kommt auch so eine ganz blöde Bemerkung, aber so richtig auserzählt wird es nicht. Also es ist ganz viel in der Schwebe, es ist eher so diffus und dann gibt es immer wieder so Anzeichen und das ist dann schon fast so eine biblische Geschichte. Dann kommt zum Beispiel einmal ein, ich weiß, ob das ein Schaf oder eine Ziege oder eine Kuh, irgendein Nutztier ist und läuft so über die Weide und da guckt wie bei Lars von Trier so ein totes Säugling, wie sagt man, so ein totes Lamm aus der Mutter raus, so halb, und läuft da so rum. Und das ist halt auch ein Zeichen dafür, okay, irgendwas gibt es wie so eine Art Störung im Gefüge.
Ich hatte die Szene so erfreulich vergessen.
Aber du bist Lars von Trier.
Antichrist,
genau. So eine Szene wird da auch aufgerufen. Und es wird klar, sie wird dafür verantwortlich gemacht. Und dann denken die Leute vielleicht auch, ja, ist auch der Bruder irgendwie verschwunden, der sehr angesehene Mann, ihretwegen. Und das merkt sie auch und die Gemeinschaft lässt sie das spüren und dann sitzt sie mal im Café und wird dann auch so nicht bedient und alles. Mhm. Und trotzdem versucht sie sich aber zu behaupten. Sie versucht immer wieder reinzukommen in die Gemeinschaft. Sie versucht immer wieder irgendeine Art von Akzeptanz zu empfinden. Und gleichzeitig geht sie aber dann auch, wird so beschrieben, wie sie eigentlich viel lieber im Wald unterwegs ist oder halt alleine. Und genau. Und ich habe lange daran gelesen und habe so gedacht, was ist denn das eigentlich? Also warum, was ist so jetzt die Story der ganzen Sache? Weil es gibt eigentlich keine Dialoge, das wird nur aus ihrer Perspektive erzählt. Es ist wie so ein innerer Monolog. Sie philosophiert auch viel, zum Beispiel über die Kirche und über Natur, die Veränderung, über Macht, über Geld. Also auch so einen wilden Gedankensturm eigentlich von jemandem schon fast in so einem autistischen Modus. So. Was ich als Literatur schon erstmal wie eine ziemlich krasse Reise anfühlt, finde ich. Also man muss schon in diesem...
Was spielt das am Heute? Weiß man nicht.
Es gibt keine Marker. Ich glaube, es gibt mal ein paar Telefone oder sowas. Und sie arbeitet als Phonotypistin. Also sie wird von der Anwaltskanzlei angerufen und muss das dann abtippen, was die Anwälte, ihr AnwältInnen ihr sagen, aber sie weiß nie, ob das zum Beispiel benutzt wird oder sowas. So diese Texte, die sie da schreibt. Das ist so ihr Job. Für eine Anwaltskanzlei, die ganz böse Sachen. Und man ist die ganze Zeit eigentlich nur in ihrem Kopf und in ihrer Beobachtung drin, über 200 Seiten fast. Und das ist so, eine ganze Zeit lang habe ich so überhaupt nicht so richtig die Konturen dieser Geschichte verstanden. Und kennst du das, wenn du vor einem Bild stehst, wenn du zu nah an einem Bild dran stehst und dann siehst du, verstehst du es gar nicht, du musst halt so 10 Meter weiter weggehen und auf einmal merkst, ah geil, es hat eine totale Tiefenschärfe, da gibt es irgendwie Raum, da gibt es Perspektive, alles Mögliche. Und so ist auch dieser Text. Also ich finde, man muss so ein Stück vielleicht das mal so setzen lassen, so ein Stück raustreten und erst wenn man so die, nicht das, was auf einer einzelnen Seite stattfindet, versucht zu begreifen, sondern das Ganze. So das Ganze und dann fügt sich es auch. Und ich habe so zwei Interpretationen. Die eine ist, dass sowas wie bei Foucault hier Wahnsinn und Gesellschaft, da schreibt er darüber, wie wir brauchen das Irre oder die das war so im 19. Jahrhundert, man muss irgendwie die Wahnsinnigen raus irgendwo in Gebäude stecken, so die dürfen müssen halt ausgesondert werden aus der Gesellschaft, damit wir als Gesellschaft uns also definieren können. Wir brauchen das andere, wir brauchen den Ausschluss, um wir sein zu können. Ne? So dieses Ich und Du, ja. Identitäts, ja. Bla bla. Das ist so das eine, also die Stadtgemeinschaft braucht sie, um Stadtgemeinschaft fühlen zu können. Und das andere ist, und das gab es ganz, ganz hinten auf Seite 150 irgendwo, also fast am Ende, da schreibt sie an einer Stelle, und das, die Frage ist die, ob man überhaupt weiterleben kann, ob jemand, der zufällig entkommen ist, der von Rechts wegen hätte umgebracht werden sollen, weiterleben darf. Und dann geht es so um ihre Vorfahren, die mal dort waren, die halt geflohen sind, fliehen mussten, vernichtet wurden, irgendwie. Und sie ist halt eine der Überlebenden und sie empfindet eine Scham darüber. Und dann denke ich mir so, Sarah Bernstein ist halt eine jüdische Autorin und das ist halt eine Metapher auf den Holocaust ist oder eine Metapher auf so Antisemitismus, auf diese Ausgrenzung. Und dann hat es irgendwie auch alles Sinn gemacht, so der, dieses, aha, da ist das Fremde, das sind die verseuchten Tiere und sowas. Und dann fand ich es so eine...
Ich hatte vorhin auch, als du erzählt hast, so kurz so Hexenjagd-Assoziation, fängt es ja an mit diesem Einzeln und ausgrenzen auch. Ne?
Ja, die andere, die wir nicht verstehen, ist die gleiche Sprache. Und dann hat es für mich auf einmal so ein bisschen Klick gemacht. Aber es ist eigentlich, also trotz dieser schweren Themen und dieser Lars von Trier-Düsternis, die da manchmal so durchschimmert, ist es dann trotzdem auch wieder zum Teil super witzig. Und ich habe da mal eine ganz kleine Stelle rausgesucht, wo das so deutlich wird. Also so ein Sprachwitz, der so von hinten kommt. So irgendwie. Meine Geschwister hatten mich in diesem Streben naturgemäß stets unterstützt und mich ermutigt, jedes Anzeichen von Ehrgeiz oder gar Selbstliebe im Keim zu ersticken. Insbesondere mein ältester Bruder hatte vor langer Zeit voller Hingabe dem Heiligen nachgetrachtet, das, so glaubte er, nur durch tägliche Kasteiung des Geistes, zumeist des Mein, zu erlangen sei. Wobei er, das musste ich ihm zugutehalten, hart daran arbeitete, in seinem Inneren ein Gefühl der Scham aufrechtzuerhalten.
Finde ich jetzt nicht so witzig.
Ja doch, normalerweise ist es ja, man will die Scham bekämpfen, er will sie halt aufrechterhalten oder er will halt den Geist kasteien, aber halt den Fremden. So. Also es ist immer so eine, da ist immer so ein Ja, immer um die Ecke so. Und das war jetzt ein Satz. Und daran merkt man auch, wie genial Beatrice Fassbender übersetzt hat. Also das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, weil das sind zum Teil extrem lange so parataktische, also so Aufzählungen auch, aber dann ja so innerer Monolog halt. Das ist so das Schwerste, finde ich, im Übersetzen. Und das macht sie genial.
Und wenn so Handlung und Dialog nicht so eine große, also die vor allem Dialoge machen ja viel Luft auch.
Also Sarah Bernstein, Übung in Gehorsam. Im Wagenbach Verlag war auf der Shortlist übrigens für den Man-Booker-Preis, nur noch Booker-Preis heißt er mittlerweile. Halleluja. Also ein schöner Trip für alle, die Lars von Trier mögen oder hintergründigen Humor und sehr gut übersetzte aus dem Englischen.
Gibt so Leute.
Ich mag Lars
von Trier. Ich mochte den auch mal.
Ich fand nur diesen Idioten, den fand ich zu schlimm. Aber alle anderen fand ich sehr gut.
Ich habe da dieses Werk- und Autor-Problem, glaube ich, entwickelt. Naja,
ist das ist
jetzt
so
weit. Ja, ich glaube auch.
Gut.
Sarah Bernstein soll die Bühne gehören.
Ja, ich bin, glaube ich, fertig. War zu lang?
Nee, ich habe nur überlegt, wie ich daran anschließen kann und ich kann es nicht. Aber es ist so lustig, weil ich vorhin gedacht habe, es ist absurd, wie wir ja vorher nicht lange im Voraus wissen, was wir im Podcast besprechen und wie manchmal die Bücher ungeahnt irgendwie so miteinander interagieren. Das macht mich jedes Mal total es beeindruckt mich einfach sehr. Aber es ist natürlich auch das Lesen und dass man dann eben gewisse Dinge sieht. Und jetzt habe ich von Paulina Czenskowski Dem Mond geht es gut. Das ist gerade im Aufbau Verlag erschienen. Und ich mochte Paulina Czenskowski schon, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 2018 ist im Corbinian Verlag gegen die emotionale Verkümmerung erschienen. Und 2020 ihr Debütroman Taubenleben. Und jetzt ist eben ein neues Werk von ihr erschienen und das hat keinen wirklichen Plot, den man nacherzählen kann, keine Handlung, die so einen Bogen spannen würde. Es geht um eine Erzählerin, die Mutter geworden ist und in diesem Aufbrechen, was es ja so bedeutet, wenn man plötzlich ein Kind hat und alles ist anders, alles ist irgendwie weich, alles ist irgendwie hart, alles ist irgendwie toll und schrecklich und es werden große Fragen ausgelöst, wie Dinge funktionieren, die man vorher überhaupt nicht hinterfragt hat. Oder es werden natürlich auch die üblichen Herausforderungen und Probleme, die damit einhergehen, dass man plötzlich nicht mehr nur für sich verantwortlich ist, sondern dass da einfach noch so ein Wesen ist, was nicht überleben wird, wenn man sich nicht darum kümmert. Das setzt die Erzählerin in so eine ganz interessante Fragespirale nach ihrer eigenen Kindheitserfahrung im Sinne von wessen Mutters Kind ist sie und wessen Mutters Kind ist auch ihre eigene Mutter. Und dann geht es sozusagen über die Mutter- und die Großmuttergeneration in so einen inneren, ich würde fast Monolog sagen. Also der Roman ist in einer Du-Form erzählt. Er richtet sich eigentlich an die Mutter, glaube ich. Es werden viele Fragen gestellt. Es wird aber eigentlich vor allem auch viel gesucht. Und das Fragen ist viel wichtiger, als das Antworten zu bekommen, weil einfach, dass die Fragen in dem Moment da sind, so groß ist. Und es ist ganz luftig erzählt, also ganz, ganz wolkig, würde ich fast sagen. Also vielleicht ist das nur, weil es Dem Mond geht es gut heißt, dass es mir jetzt so als Idee kommt. Aber es hat so eine ganz fluide, tolle Prosa, die fast poetisch ist. Ich habe mir so zwei, weil ich finde, das kann man, weil man eben auch so wenig Plot nacherzählen kann. Aber es ist so zwei meiner Lieblingsstellen, die ich ganz gerne kurz vorlesen würde. Und ich sehe dich heute, wie du deine Bio-Baumwoll-Bettwäsche aufhängst, wie sie Falten wirft, wie grob du Äpfel schälst, wie achtlos du da auf mich wirkst, dass es mich ein bisschen stutzig macht, während ich in Genauigkeiten ertrinke. Ich sauge Fußleisten ab, Steckdosen aus. Das ist kein Kriterium für irgendwas, vielleicht für meine Pedanterie. Aber erst kürzlich bemerke ich, dass du mich vor allem faszinierst, wenn du so gedankenlos und nachlässig mit den Dingen bist, nicht aus Hilflosigkeit, sondern weil du dich dafür entscheidest. Schludrig sein, das geht nur, wenn man sich sicher fühlt, oder? Ich kenne dich, wie du 10 Minuten vor einer Verabredung kommst und jede Naht mit perfektioniertem Augenmaß setzt. Wie du nicht durch Ordner blätterst, weil du nie nach etwas suchen musst. Manchmal denke ich, bist du ein lebendiges Warnhinweisschild, das keinen Raum für Fragen lässt, für wackelige Momente, weil du keine Zeit hast für Zufälle, für Umwege. Und das ist so ein an die Mutter gerichtetes, was natürlich auch deutlich so den Generationenunterschied zeigt. Und die Großmutter nimmt da nochmal so eine eigene Rolle ein, die eben auch die Mutter irgendwie ganz klar als Tochter von jemandem sieht. Also die Erzählerin sieht ihre eigene Mutter eben als Tochter der Großmutter. Und das hat so was Generationenübergreifendes, was gar nicht thematisch neu ist, aber in der Art, wie erzählt wird, hat mich das wahnsinnig fasziniert. Und ich finde, es ist ein Roman, den man lesen sollte, wenn man sich mit sehr, sehr brillanter Sprache. Also ich finde es an einigen Stellen wirklich ganz brillant, wie sie den Ton findet, beschäftigen möchte und eben mit dieser Herkunftsfrage auch in einem feministischen Kontext. Also wessen das Kind, also welche Frau ist die Mutter meiner Mutter und wie war meine Mutter als Kind und all das, was man ja oft vergisst, dass eben jeder irgendwann mal das Kind von jemandem war. Und
aber ist das so, dass wenn man selber schwanger ist oder gerade frisch ein Kind bekommen hat, dass man dann besonders sehr auch an die eigene Mutter denkt?
Ja, ich glaube auch, dass man sich plötzlich in dieser Diskrepanz fühlt, dass man eine Mutter ist und trotzdem ein Kind von jemandem bleibt. Also dass das eben wahrscheinlich der auslösende Punkt vielleicht ist. Wobei ich mich auch die ganze Zeit immer gefragt habe, weil es natürlich die Erzählerin ist, eine Frau. Das Kind ist, glaube ich, ein kleiner Sohn. Aber es geht natürlich um die Mutter und um die Großmütter. Es geht aber auch, finde ich, es ist kein Buch, was sozusagen Männer nicht angeht, wenn sie mit Frauen zu tun haben, ist das, glaube ich, hochgradig spannend zu gucken.
Die meisten was Männer Paulina haben ja auch eine Mutter.
Meisten Männer haben ja auch eine Mutter. Częstochowski da literarisch schafft und auf so eine ganz, es ist so ganz luftig und gleichzeitig so ganz dicht erzählt. Also man kann, ich habe das immer nur sehr langsam lesen können und musste dann oft irgendwie nochmal einen Absatz zurückblättern und nochmal ansetzen und weil es eben nicht so plotgetrieben ist. Ich mochte das aber sehr. Ich finde es ein sehr mutiges Buch. Es hat mich so ein bisschen auch erinnert an so einen Erzählton, den man im deutschen Literaturbetrieb ganz selten findet, weil er hier einfach nicht so anerkannt ist. Weil hier eben doch schnell, worum geht's, wer ist gegen wen, wo ist der Mörder? Und es ist immer leichter zu erzählen, wenn irgendwie klar ist, okay, es passiert dies, das und dann enden sie und alles ist gut oder eben auch nicht. Und Paulina Częstochowski hat also steht ganz klar Roman drauf und ich finde es hochliterarisch, aber sie hat so eine Form gefunden, die, finde ich, ich überlege gerade, wen ich da als Referenz nennen kann, aber die ich eher so aus englischen Texten kenne vielleicht oder Texten, die von anderswo kommen, die hier
Peggy Nelson
so ein bisschen, oder? ja, auch so, also das ist, aber es ist kein Essay, es ist eben ganz, ja, aber vielleicht so wie in Bluets, vielleicht ein bisschen wie in Bluets, ja.
Ja. Ich finde ja dieses, wenn in der zweiten Person gesprochen wird, immer gut, also weil das so ein bisschen
wenn man
was
angeredet wird, ne?
Ja, so ein bisschen was Briefförmiges hat und gleichzeitig aber so eine ganz tolle Intimität herstellt zwischen mir und der Person, die spricht. Das finde ich sehr toll. Aber sie spricht ihre Mutter an, oder?
Ja, sie redet von einem Du und man merkt relativ schnell, dass sie die Mutter meint und die Mutter kriegt dadurch auch ein relativ deutlich umzeichnetes Bild. Also man sieht die irgendwann vor sich, weil sie die dann so beschreibt, du machst immer dies und das und warum hast du nicht. Und es geht vor allem um so eine große Sprachlosigkeit, die in den Generationen, also die Erzählerin ist jetzt mit diesem Baby beschäftigt, das redet in der Regel nicht so viel, ne? Es ist also vieles, was auch nicht in Worte zu fassen ist und man ist zurückgeworfen auch auf so eine Frage nach, wie kann man Dinge formulieren und da wird ihr klar, dass eben die Generation ihrer Mutter und vor allem die ihrer Großmutter diese sprachlosen Generationen sind, die über viele Dinge nicht reden, also für viele Gefühle und vor allem auch Bedürfnisse keine Worte haben oder keine Begriffe haben oder die es nicht benutzen wollen. Und das ist natürlich kein Thema, was jetzt irgendwie ganz überraschend ist oder eine Erkenntnis, aber es ist in der Art, wie es erzählt wird, finde ich, unfassbar berührend gewesen. Genau.
Vielleicht muss auch jede schreibende Person irgendwann mal diesen Brief an die Mutter oder den Vater schreiben.
Aber nicht immer ist es so gut, dass hinterher Roman draufstehen darf und es verlegt werden sollte. Ja. Aber bei Paulina Częstochowski ist es sehr gelungen. Und ich finde es auch schön, es hat so ein, später im Podcast kann man das Cover ja nicht sehen, aber es hat so ein...
Soll ich es beschreiben?
Ja, bitte beschreib du doch mal.
Also es ist moosgrün, würde ich sagen. Mhm. Ein helles moosgrün und da sind drei rosa Kringel drauf, die ein bisschen so naiv gemalt sind, vielleicht wie von einer vierjährigen Person.
Also es ist so ein grafisch. Bisschen,
ja,
ne?
so typografisch, ja, typografisch, genau. Also relativ naiv, so fast wie eine Kinderzeichnung.
Ja, aber es hat auch so ein bisschen was Ungefälliges.
Genau, weil bisschen arzi aber ja, auch. Ne? Ja. Also man weiß eigentlich, wenn man das Cover sieht, überhaupt nicht, wo die Reise hingeht, ja, wenn man es aufmacht. Was ich als Verlagsmensch ja ganz gefährlich finde, weil da muss man erstmal dann kommunizieren, wie...
Ist es letzte Folge auch schon so gewesen, oder? Dass er jetzt immer auch so diese...
Ja, ich habe jetzt so Cover-Diskussionen.
Du bist in so Klammern halt. Gerade drin,
naja,
oder?
Naja, vor allen Dingen ist es richtig schlimm.
Ja.
Cover-Diskussion, das, also man
sag
muss
nichts,
dann...
Sag nichts, was du nicht willst, was die Öffentlichkeit
erfährt. Nein, aber das im Buchhandel muss man ja auf irgendwie in 0,3 Sekunden hat man Zeit, um über das Cover zu transportieren, was da drin ist. Und das macht dieses Buch, das verweigert sich dem ja so ein bisschen. Ja. Ne? Hier da könnte ja alles drin sein. Hier könnte auch eine Dystopie über den New Yorker Kunstmarkt drin sein.
Ja.
So.
Oder eine ja. Mondgeschichte.
Genau. Ja, oder eine Moosgeschichte.
Okay, der war gut.
Genau. Nee, ist toll.
Ja, Paulina Częstochowski, dem Mond geht es gut.
Ja, Aufbauverlag.
Ja, also Blumenbar bei Aufbau. Blumenbar macht, finde ich,
das macht eine
Bücher.
Ganz junge Lena Stönneberg ist die Verlegerin jetzt von Blumenbar. Die ist toll.
Ich bin mir sicher, dass das noch Anwars Werk war.
Denkst du? Okay. Das
die war ja mit ihrem letzten Buch auch schon bei Blumenbar. Taubenleben war
stimmt,
auch schon bei Blumenbar.
Ja. Kann man ja trotzdem.
Oder Friederikes, sicher, Friederikes Werk. Gute Friederike. So, jetzt du.
Aber es ist schon so, dass ich mache jetzt mal eine Überleitung, dass man schon eigentlich die ganze Zeit in ihrem Kopf ist.
Ja, oder man ist so, sehr in ihrem Kopf.
Dann wird es heute
und in
eine,
ihrem Blick.
In ihrem Kopf-Folge. Weil ich habe jetzt auch so ein Buch, wo man eigentlich die ganze Zeit in der Hauptfigur von Thea Mantwills Debütroman, Glühfarbe, Hauptfigur drin ist. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Hauptfigur, deswegen habe ich es jetzt
nicht. Die hat keinen Namen.
Naja, zum Schluss heißt sie Rebecca, aber das ist ja auch nur ein Fake-Name.
Ja, aber das ist nicht ihr wirklicher Name. Und entschuldige kurz, aber ich habe die Buchpremiere moderiert und ich habe die Autorin gefragt, warum hatten die Hauptfigur keinen Namen? Dann hat sie gesagt, die braucht keinen.
Ja, das würde ich auch. Ich finde das eine sehr plausible Antwort.
Ja.
Gibt es aus dem digitalen Auditorium Zwischenbemerkungen?
Es geht um Farben und Kombis und schöne Kombis. Okay.
Ja, Moosgrün und Rosa. Mhm. Top. Würde es jetzt nicht tragen, aber hab's auch nicht.
Okay, zurück zu Thea Mantel.
Genau,
Entschuldigung.
Thea Mantel, Glühfarbe im März Verlag erschien ganz frisch in diesem Frühjahr. Ausgezeichnet mit dem Rudolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium 2023. Genau, Thea Mantels Debütroman. Sie hat vorher, du hast sie moderiert, du kannst fast mehr sagen über sie.
Die hat Kunst gemacht, also Kunst, ziemliche bildende Kunst.
In Düsseldorf studiert.
Ja, also krasse Räume gebaut.
Da, bei Josef Beuys.
Ich habe ein ganz schönes Katalog der Ausstellung gesehen. Also.
Arzi, okay, wir bleiben also in der Kunst. Glühfarbe, das spielt in der Zukunft. In einer, so, ich glaube, an einer Stelle wird es sogar gesagt 2046 oder sowas. Es ist aber jetzt nicht so eine, würde ich sagen, so eine Technik-Dystopie oder sowas, also weil Technik eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und es ist interessant, wir hatten vor 432 Folgen schon mal ein Märzbuch, das hieß Die Perlenbrauerei von Jenny Wahl.
Bei März. Ne?
Genau, so eine norwegische Autorin. Da geht es auch um zwei Personen, die in einer Lagerhalle eigentlich leben und da mit Pilzen irgendwas machen. Diese beiden Hauptfiguren hier leben auch in einer großen verlassenen Lagerhalle, wo es die eigentlich so mehr wie so ein bisschen, vielleicht war da früher mal irgendeine Maschinenfabrik irgendwas drin und jetzt ist es aber verlassen und es tropft von der Decke und die leben aber nicht in diesem großen geilen Raum, sondern unterirdisch, habe ich mir das so vorgestellt, oder in so einer kleinen Kammer unter dem Hauptraum und es tropft die ganze Zeit von der Decke. Die Matratze ist die ganze Zeit nass, es ist dunkel irgendwie, es ist eigentlich wie so eine Art Obdachlosen-Setting. Nicht so richtig angenehm und sie wacht auch morgens immer auf und hat nasse Füße und sowas. Also eigentlich nicht geil, ich würde mir vielleicht als obdachlose Person einen trockenen Ort suchen, aber die wohnen da zu zweit. Sie, die Hauptperson, die wollen wir nicht wissen, wie sie heißt, und Basta, ihr Freund, ja. Genau, und der Buster, der will unbedingt tanzen und in einer Tanzkompanie arbeiten und sowas, es gelingt ihm nicht so richtig. Irgendwann schafft er es aber, in so eine Gruppe reinzukommen, das kennen wir hier in Berlin auch, die so an Straßenkreuzungen manchmal stehen, hier am Alex oder sowas, und jonglieren oder irgendwie Einrad fahren oder irgendwas. Und da kommt er rein und auf einmal haben die irrsinnig viel Geld. Was also, so die davor waren sie extrem arm und haben immer so, sie ist auch im Park gegangen und hat so Münzen auf dem Boden gesucht, damit sie sich mal 3 Walnüsse kaufen kann. Also wirklich bitterarm. Und dann macht auf einmal das mit diesen Kreuzungen dieses Dings und auf einmal schwelgen sie so in Reichtum, was eigentlich schon an sich so paradox ist, weil wenn man so auf der Straße arbeitet, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das so ein Upgrade an Status bedeutet, aber tut es. Und dann kann sie auf einmal ganz viel einkaufen gehen, sie geht in Bars, sie versäuft Geld und alles, also sie schmeißt es eigentlich manchmal so ein bisschen zum Fenster raus und irgendwann fängt sie an, so durch dieses Wohngebiet zu laufen, wo manche Häuser bewohnt sind, manche nicht, und man weiß auch nicht so richtig, wer ist jetzt eigentlich, wer ist noch wohlhabend, und also es ist irgendwie so ein bisschen diffus, diese ganze soziale Situation. Ich habe das auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht so richtig bis zum Schluss verstehen können. Ich mache noch einen Satz und dann darfst du.
Ich kann dir helfen.
Genau, ja, sehr gut. Genau, und irgendwann fängt sie halt an, diese Lagerhalle, wo sie wohnt, zu fotografieren. So, und postet das auf Metaverse, so was wir jetzt uns so als Instagram oder sowas vorstellen können. Und auf einmal wird sie so ein Internetstar aus dem Nichts heraus. So ganz, ganz, ganz viele Likes, wird viel berühmter als ihr Freund. Und mit dieser Berühmtheit kommt sie aber nicht klar. Also sie wundert sich und dann gibt es wie so eine Art Hype um sie und sie wird auch gesucht. Und die Leute überlegen, ja, wo könnte diese Lagerhalle sein, wo können diese Fotos aufgenommen werden. Und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen schon der Plot.
Was viel ist.
Was viel
für
ist.
Für so ein 160 Seiten Buch.
Sie läuft halt so durch diese leicht dystopische Stadt irgendwie, aber so richtig, also es gibt trotzdem noch Bars, es gibt wie so Cafés, es gibt das Metaverse, also es ist schon noch relativ viel vorhanden von dem, was wir vielleicht auch in unserer Gegenwart kennen.
Darf ich was dazu sagen?
Jetzt.
Okay. Also was ich glaube, was eine große Rolle auch am Anfang zumindest spielt, ist, die wohnen ja nicht da, weil sie obdachlos sind, sondern weil sie keine Dokumente haben, um in diesen Wohnpark zu ziehen. Und diese Dokumente kriegt man, und das ist eben auch so das sehr Dystopische, ne? Es wird ein Staat beschrieben, oder er wird nicht beschrieben, aber es wird so angedeutet, dass eben ganz viel Kontrolle von politischer Instanz auch passiert, wer darf wie wo sein und wird wie wo überwacht. Und denen fehlen gewisse Dokumente, deswegen sind die sozusagen im Underground. Und ziehen sich da in diese Lagerhalle zurück irgendwie. Und dann habe ich immer so auch gedacht, dieser Buster weiß, er ist irgendwie Tänzer, der will unbedingt tanzen. Er geht irgendwie jeden Morgen los und sucht irgendwie und hofft, in der großen Kompanie unterzukommen, weil er eben so im Herzen Tänzer ist. Und die Erzählerin weiß aber nicht so richtig, was sie ist und was sie soll und was sie anfangen will mit sich und wer sie sein kann in der Welt. Und das finde ich, das wird nicht viel erzählt, aber es schwingt immer auch so mit. Und das ist so ein Gefühl, was ich total gut kenne. Ich bin lange Jahre meines Lebens rumgerannt und wusste nicht, wer ich bin und was ich will und was ich machen soll. Und da konnte ich irgendwie sehr anknüpfen. Und dass sie dann sozusagen durch Zufall... Und sie geht dann immer für ihn einkaufen. Er schleppt dann immer ein bisschen Geld an und manchmal kann sie eine Tomate und eine Zwiebel kaufen und er kommt dann abends nach Hause und sie sagt, was sie eben gekauft hat. Und manchmal ist es dann eben ein bisschen mehr und dann findet sie eben, wie gesagt, auch Geld, so wie du es erzählt hast. Aber dass er dann eben plötzlich diese Kohle anbringt mit diesem Jonglieren und einer merkwürdigen Truppe, wo sie irgendwie auch nicht so richtig sicher ist, verrät er da gerade seinen Kunstbegriff. Das wird aber alles nicht so auserzählt. Aber es hat, für mich ist es so eine ganz große Parabel schon auch auf so, was ist der Kunstbegriff und was hat der mit Geld zu tun und Sichtbarkeit und wie kann man so seine Sachen machen, ohne sich zu verraten, wenn man aber davon leben muss. Und was ich eben dann auch so interessant finde, und ich bin ja auch in diesem Instagram-Spiel so ein bisschen drin, und die entscheidet sich halt,
das macht ein Profil.
Ganz klein, okay. Die entscheidet sich halt, so eine Welt zu zeigen, die da eigentlich nicht stattfindet, nämlich die relativ hässliche Bude, in der sie da haust. Und dann beschließt sie aber, bevor sie das fotografiert, macht sie aber schon noch den Fußboden ein bisschen schick und räumt mal kurz und deckt mal diese karge Matratze noch ein bisschen hübsch zu. Und das sind so interessante Dinge, aber sie versucht eigentlich da nur so ein bisschen stattzufinden und dieser ungefilterte einerseits Blick und dieses, was eben so die Leute scheinbar auch so triggert, weil es so anders ist als diese ganze Influencer-Bling-Bling-Nummer, das scheint die irgendwie wahnsinnig zu begeistern und die folgen ihr dann und dann wird sie über Nacht überberühmt. Und das ist eben auch was ich total interessant finde. Wie geht man dann damit um, dass man eigentlich so aus Versehen ein paar Posts gemacht hat und plötzlich in dem Café, wo du eben noch irgendwie 20 Euro für einen Erbsen-Schmetterlingsblütentee bezahlen musstest,
das fand ich sehr cool.
Wirst du jetzt, weil dich die Kamera erkennt und weiß, du bist aber die berühmte Influencerin, die wahnsinnig viele Follower hat, wirst du nicht nur eingeladen zu diesem Erbsenblütentee, sondern du wirst auch noch gefragt, ob du diese 5 Gänge dazu essen möchtest und alles aufs Haus natürlich, weil schön, dass du da bist, bitte teil doch deinen Standort. Also wer sich mit Social Media beschäftigt, wird da viele interessante Dinge finden und es hat sozusagen auch so eine...
Entschuldigung?
Nee, genau.
Ja, sie entlarvt diese Hohlheit, ne? Diese Hohlheit von dieser Internet...
Hohlheit ist mir da zu kurz,
ja, ich bin so
da
Internet, auch gerne. Internetberühmtheit, weil sie ja...
Aber es ist auch ein Job und das finde ich eben, es ist nicht schwarz-weiß.
Naja, sie hat 3 Posts gemacht.
Es ist nicht nur hohl.
Aber du hast 3000 Posts gemacht.
No, far away. Aber es ist halt, also sie will ja auch was versuchen und sie will sich da künstlerisch irgendwie expressionieren. Wie heißt das? Ausdrücken. Und dann sozusagen so einen Versuch zu machen, der dann als Kunst wahrgenommen wird, obwohl sie, also das, ich finde, das ist schon so, man kann da viel reinlesen und ich glaube, es ist ein cooles Buch für junge Leute, es ist ein cooles Buch für Leute, die Tanz und Kunst und kapitalistische Wohnsituationen spannend finden oder die Kritik an kapitalistischen Wohnsituationen.
Ja, auf jeden Fall so ein Diskussionsbuch, weil auch das, was du gerade gesagt hast, wird ja überhaupt nicht richtig auserzählt. Das sind ja nur so Andeutungen über, also wenn ich es jetzt mal vorhätte, eine Kritik von Social Media zu schreiben oder sowas, oder dann würde es ja so ein viel größeres Besteck auspacken. Aber sie lässt es ja zum Großteil in der Schublade.
Aber weißt du, wie wir uns ärgern, wenn uns in Büchern ständig Sachen erklärt werden und wie wir das hassen, wenn Autorinnen uns sagen, was wir denken sollen, weil wir eigentlich, also erstens so... wir wollen es ja sehen, ne? Show don't tell. Und wir wollen es ja fühlen und ahnen und selber erarbeiten anhand einer Geschichte, die uns erzählt wird. Und dann würden wir sagen, jetzt hat sie uns da so das so reingezogen.
Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man als Leser in so für dumm verkauft wird und einem alles
und gerade so ein Debütfehler oder so eine Debütkrankheit ist ja auch oft, dass man denkt, man muss es jetzt ganz genau erklären, damit es die auch wirklich so verstanden hat, wie ich es gemeint habe. Und dass sie sich das eigentlich spart, finde ich fast eher, das finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Auch so dieses Verhältnis von Identität finden und Gebäuden und Häusern und so, ne? Dass da zum Beispiel die Fenster fehlen und man sieht eine Lampe, aber darf man sehr nah rangehen oder nicht? Das sind ja so krass gebaute Metaphern eigentlich. Und ohne dann zum Schluss sagen, naja, jetzt die Häuser sind auch ein bisschen wie ich. So, ich bin eigentlich ein Haus ohne Fenster.
Sondern man lässt es dir selber denken.
Genau. Und das ist so kryptisch, aber das ist dann auch was und unseren Entdeckergeist, der so ein bisschen herausfordert.
Das wollen
in der
wir
Literatur.
Eigentlich. Ne?
Das wollen wir ja in der Literatur. Ja. Tolles Buch. Thea Mantel, Glühfarbe, im März Verlag erschienen. Ein herausragendes deutschsprachiges Debüt.
In einem herausragenden mehrsprachigen Verlag. Nein, Entschuldigung, nicht mehrsprachig.
Ja, was ist denn los mit dir?
Zu viel getrunken.
Wirklich?
Nein. Ich habe jetzt schon wieder eine Mutter-Großmutter-Geschichte. Und das wusste ich vorher nicht. Und es ist aber so ganz anders als die vorhin. Ja, wirklich. Und es ist so krass, weil, ich möchte mal kurz erzählen, ich liebe Caroline Würfels Ton in ihren Sachbüchern, die sie bisher hatte. Sie hat zwei Sachbücher veröffentlicht, einmal über Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung und einmal dieses sagenhaft grandiose Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Da hat sie Brigitte Reimann, Christa Wolf und Maxi Wander sozusagen ihre Lebensentwürfe nebeneinander gelegt, ihre Biografien verbunden, ihre Geschichte erzählt, ihr Werk beleuchtet. Und es ist aber ganz toll erzählt. Es ist so erzähltes Sachbuch, was auch ganz viel Geschichte der Autorin, der schreibenden Journalistin Caroline Würfel miterzählt. Und ich mochte diesen Ton immer total und das ist gemein.
Nee, ich mache dir nur einen kleinen Schluck, weil dann mache ich mir ein bisschen mehr, aber man macht immer der anderen Person zuerst.
Danke. Das habe ich mal gelernt. Und dann habe ich immer so gedacht, es wäre so schön, wenn die einen Roman schreibt, weil ich diesen Ton so mag. Und jetzt hat Caroline Würfel endlich einen Roman veröffentlicht. Er heißt Zu Hause ist das Wetter unzuverlässig und ich finde, er kriegt so 10 von 10 Punkten für einen geilen Titel erstmal. Und er erzählt die Geschichte einer Frau, die auch namenlos bleibt, glaube ich, und die abhaut. Die geht ans Meer, das wird nicht näher benannt. Ich habe auf jeden Fall gedacht, die geht auf eine griechische Insel, aber ich glaube, die geht irgendwo ans Meer, man könnte überall hingehen. Und die gibt sich am Anfang des Romans, ich glaube so 40 Wochen, ein halbes Jahr und sagt, so danach ist Schluss. Und man weiß nicht so genau, wie danach ist Schluss, was meinst du jetzt? Und man denkt natürlich, vor allem wenn man so... Also ich habe sofort gedacht, die will sich danach das Leben nehmen. Die will sich jetzt noch so eine Frist,
würde ich denken.
Die will sich noch so eine Frist geben und danach ist Schluss damit. Und sie will bis dahin lieben und frei sein und selbstbestimmt sein und das Leben in vollen Zügen auskosten. Und wenn sie es danach so nach dem Motto nicht hingekriegt hat, dann ist Schluss. Und lässt es aber wahnsinnig offen, womit Schluss ist. Und es ist auch, glaube ich, es erzählt sehr viel mehr über uns, die wir es lesen, als über die Erzählerin, die es wirklich erzählt oder die Autorin, die es geschrieben hat. Und von dort, das wird immer in so Tagebucheinschüben erzählt. Ich finde das Tagebuch als literarisches Stilmittel immer noch wahnsinnig spannend. Es ist uralt, aber es ist immer wieder so aufregend, weil es so großartig trügerisch ist. Ne? Was eine Person in ein Tagebuch schreibt, was eine Autorin mir dann als Roman präsentiert, kann so viel sein. Und es ist ganz fabelhaft zu lesen, was diese Erzählerin sozusagen dort sieht, beobachtet. Man geht mit ihr durch ihren Tag, man kommt mit ihr in dieser Stadt am Meer an, man lernt ein bisschen die Nachbarschaft kennen. Ich glaube, dann wird auch ein bisschen klar, es ist wahrscheinlich nicht Griechenland, aber es könnte irgendwas am Mittelmeer sein. Und erlebt mit ihr sozusagen die Tage und gleichzeitig, und das ist das, wo sich die Romane sozusagen so ein bisschen ähneln, geht sie in der Erzählung ihrer Familie über 4 Generationen zurück und die Erzählerin fängt an bei 4 Frauen, Großmutter, Tante, Urgroßmutter, you name it, 4 Generationen durch. Sie heißen Rosa und Viola und 2 andere habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber geht deren Frauenleben durch und guckt, wie sich eben Dinge doch von Generation zu Generation immer wiederholen, ohne dass wir das wissen, wie der Zyklus immer wieder sich schließt, wie sich Dinge verdichten, wo wir uns immer fragen. Also ich weiß nicht, mir geht das zumindest gerade total so, dass ich irgendwie eine Frau, also die Erzählerin ist auch so Ende 30 und dass man in so einem gewissen Alter irgendwie da reinkommt und so denkt, okay, diese Gefühle, die ich habe, die sind vielleicht nicht unbedingt von mir. Also die sind vielleicht wirklich meine Mutter, meine Großmutter und die typischen Generationen und Großtanten und so weiter, die Dinge erlebt haben, über die sie nicht gesprochen haben, die Dinge erfahren haben, die nicht verarbeitet wurden und die sich vielleicht von Generation zu Generation so fortschreiben. Es ist bei all diesen Frauen, und das erinnert ein bisschen an die Sachbücher auch von Caroline Würfel, die hat bei diesen Frauen, die sie vorher in ihren journalistischen Texten, in diesen Sachbüchern beschrieben hat, immer so den Freiheitsgedanken, glaube ich, sehr in den Mittelpunkt gesetzt. Das hat man immer so gemerkt, dass das Frauen mit so einem, und Künstlerinnen mit so einem großen Unabhängigkeits- und Freiheitsdrang waren, die auch so sehr gegen Konventionen gelebt haben. Und das macht sie in ihrem Roman jetzt eigentlich auch, aber auf eine schöne, fiktionalisierte, romanhafte Weise. Und anders als Paulina Częstochowski ist Caroline Würfel sehr konkret in ihren Geschichten. Also wir erfahren von Rosa, die 1908 geboren wird, die unverheiratet schwanger wird, die das Kind in einer Schublade in ihrem Wäscheschrank aufbewahrt, bis sie irgendwann nicht mehr weiß, wohin damit und es einfach weitergibt, weil sie sagt, sie muss es loswerden, weil sie muss für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und zum Beispiel diese Frage nach Kindern und wie man sie los wird oder wie sie verloren gehen, die zieht sich zum Beispiel von jeder Generation in jede Generation. Und es hat aber auch was ganz Kraftvolles, wenn zum Beispiel eine Figur plötzlich entschließt, sie trägt nur noch Männeranzüge, zu einer Zeit, in der das völlig unüblich war und weit gegen jede Konvention sozusagen ihren Drang nach Selbstbestätigung oder Selbstbestärkung auch ausgelebt hat. Und diese Frauen kommen immer wieder vor, die werden in konkreten, das ist sehr, sehr plothaltig, zum Beispiel in so konkreten Situationen in ihrem Leben sehr bildhaft beschrieben. Und dann kehrt man immer wieder zurück zu der Erzählerin, die eben in dieser Stadt am Meer ist, die mit dem Alltag klarkommt, die wahnsinnig viel liest, die immer wieder auch natürlich fiese Fährte uns daran erinnert, welche Autorin sie gerade liest, die sich das Leben genommen hat. Also vielleicht kommt daher auch, dass man denkt, sie nimmt sich danach auf jeden Fall auch das Leben, die also in ihrem Lesen und Schreiben und Denken in der Literatur auch dann wieder uns ganz doll ins Heute holt und dann geht man sozusagen wieder in die historischen Ebenen. Und es ist ein ganz dünnes Buch, also ich glaube, es hat auch so, ja genau, 200 Seiten gut und ist aber so ganz abwechslungsreich und es liest sich an Passagen wie ein gut erzählter historischer Roman und da merkt man auch die Journalistin, die ja auch sich mit diesem Stoff wahnsinnig gut auskannte.
Aber sie schafft den Sprung
ins Literarische spielend und mühelos und ich bin froh, dass es irgendwie dieses Buch gibt. Und es sind zwei Bücher, die sich so mit der Generationenfrage und der Herkunft und auch dieser Vererbung oder der Belastung auch auseinandersetzen, auf so zwei ganz, ganz unterschiedliche Weisen dann doch. Das fand ich ganz ganz gelungen. Zu Hause ist das Wetter unzuverlässig von Caroline Würfel bei Hansa Berlin.
Ich weiß ja, dass du, hast du gut erklärt übrigens.
Danke. Es ist schön, wie er mich dann so lobt, ne, zwischendurch.
Nee, ich finde, auch wichtig. Ich weiß, dass du auch schon so viel auch der DDR-Literatur oder Ostliteratur, du kennst dich ja gut aus damit. Du bist ja regelrecht im Osten geboren. So,
ne? Manche von uns, ne?
Findest du, dass das auch im Stil bei ihr so ein bisschen durchschimmert, so ein Reimann-Sound oder so ein Wanderer-Sound?
Das ist ganz geil, dass du die Frage stellst. Das sage ich auch nicht so oft, aber das ist wirklich eine gute Frage. Aber das ist lustig, weil sie natürlich, sie hätte mich mit Leichtigkeit auch gekriegt, wenn sie da eine Ostfrauengeschichte draus gemacht hätte. Sie macht es aber nicht. Wenn man es weiß, kann man an einigen Stellen erkennen, dass diese Generationen im Osten zu Hause sind. Also es gibt so ein paar Codes, kann ich gar nicht so genau sagen, aber an der Margarine, die auf dem Einkaufszettel steht und an den anderen Sachen, die da draufstehen, ahnt man.
Die Plastiktüte.
Ja, sag jetzt bitte nichts. Ahnt man so ein bisschen, aber sie macht es nicht fest, sie drückt uns nicht drauf, dass es irgendwie Sachsen, dass es Thüringen, dass es irgendwie, sondern sie lässt es auch offen, dass man sich vorstellt, okay, es könnte auch überall spielen. Diese Frauen, diese Generationen vor ihr, die könnten auch in Westdeutschland aufgewachsen sein, in Süddeutschland und auch nicht nur in Deutschland. Also ich finde, es gibt ein paar Stellen, wo es auch so universell ums Frausein geht. Und ich kann mir diese Frau, die irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Kind in die Wäscheschublade betten muss, weil sie einfach nichts hat, weil sie völlig allein ist, in jedem Land kann ich mir sie vorstellen. Und es gibt ja auch Länder, wo es nicht mal Wäscheschubladen gab, weißt du? Also, oder wo Situationen, wo man so arm war. Und das hat finde ich, was sehr Universelles. Aber mich hat es immer gefreut, wenn ich einen Ostanklang fand oder meinte, einen gefunden zu haben. Und ich finde es ganz cool, dass sie darauf verzichtet, es so deutlich zu machen.
Zu verorten.
Ja. Sie verortet gar nichts. Also weder wo sie jetzt ist, noch wo die Generationen vor ihr sozusagen herkommen.
Ja, zum Beispiel bei Brigitte Reimann fand ich es sehr toll, dass die Hauptfiguren oft so an irgendeine Art von Utopie glauben und dann scheitern sie aber an der Realität oder so. Oder es gibt nie immer nur so dieses, man kann sich jetzt ausruhen auf dem Standpunkt, sondern es gibt immer noch die Rückseite des Standpunkts und die hat halt eine ganz andere Logik und die muss man aber auch irgendwie respektieren, wertschätzen, die hat auch eine Kraft. Und immer so dieses von beiden Seiten auf. Ist das bei ihr auch? Oder?
Na, sie hat auf jeden Fall dieses, ich finde, sie hat, also hier hat sie einen viel erzählerischen Ton. Ne? Also ich glaube, du hast die Figuren, die du, also ich mochte die Figuren alle, auch wenn ich viele Sachen nicht immer verstanden habe oder auch bei manchen Sachen so dachte, boah, das ist jetzt aber hart, was du da machst. Aber ich konnte sie in diesem Kontext immer auch mit dem Abstand, dass ich nicht in ihren Schuhen laufe, zu dieser Zeit, in der ja auch gesellschaftlich, also Normen zum Teil Frauen gezwungen haben, übergreifend, ja, Dinge zu tun, die sie nicht wollten, Männer zu heiraten, die sie nicht wollten, in Flugzeuge zu steigen, die sie nicht wollten, solche Dinge, ja. Aber man hat bei Caroline Würfel immer das Gefühl, und das kenne ich auch so aus ihren journalistischen Arbeiten, dass sie wirklich so ein Interesse hat, das wirklich breit zu zeigen und in so einer, also fast in so einer Farbigkeit. Und das schafft sie hier auch. Sie ist eine total gute Romanautorin, finde ich. Das wusste ich aber schon vorher. Ich habe immer bei den erzählenden Sachbüchern gedacht, da hätte sie auch einen Roman draus machen können. Jetzt bin ich froh, dass es einen gibt.
Bei guten Sachbüchern ist das die Grenze ja auch relativ fließend.
Ja.
Noch eine ganz, ganz kleine Frage zum Schluss, bevor wir zu unseren Absagern kommen. Hast du so eine Parallele zu Miro Loy von Karin Köhler gesehen? Weil das spielt ja auch auf so einer Mittelmeerinsel.
Mm-mm. Weil das gar nicht, es hat gar nichts Patriarchales, wo sie gerade ist. Also okay. Nicht mehr als sonst. Aber bei Miro Loy ist ja dieses, nee, das ist
ganz eine andere, ganz andere Geschichte.
Okay. Miro Loy ist echt, ja.
Übrigens auch wieder ein sehr grafisches Cover für alle, die uns zuhören und es zusehen.
Ja, man kommt jetzt ein bisschen gerade ohne,
oder? Man wird so,
ohne Frau
man
auf dem Cover.
Man kauft keine Bildrechte mehr. So.
Aber ist hier beides, finde ich, gelungen. Auf sehr unterschiedliche Weise. Und ich finde, zu Hause ist das Wetter unzuverlässig und dem Mond geht es gut. Zwei sehr, sehr coole Titel.
Ja.
Ja. Wie heißt denn dein nächstes Buch?
Jetzt zum Schluss in unserem Podcast für alle, die es noch nicht wissen. Machen wir immer so einen Absacker. Das heißt, wir empfehlen noch ein Buch, ohne dass der andere dazwischen funken darf. Habe ich das richtig interpretiert? Manchmal funken wir trotzdem dazwischen.
Wir machen einfach
aber
schnell.
Es geht schnell zum Schluss, nochmal so hüpp und weg. Und zwar, ich habe die, das ist ja gar kein Buch eigentlich, sondern das ist eine Geschichtensammlung, die heißt Stadt. Und ist in einem relativ neuen, muss man ins Mikrofon reden.
Und auspacken.
Unabhängigen Verlag erschienen. Und weil wir gerade über Bildrechte gesprochen haben, jetzt kann man mal gucken, wer es erkennt. Und ob ich es richtig aufbaue. Maria, kannst du erklären, was ich gerade mache?
Ja, Ludwig baut aus einem kleinen Pappkarton in der Größe DIN A5, holt er kleine Büchlein raus, 4 Stück an der Zahl. Und
wer erkennt, welches Gemälde es ist, der kriegt den restlichen Wein.
Das ist ganz schlechtes Licht hier, muss man dazu sagen.
Sehr gut. Welche Stadt?
Das
sehr
ist
gut.
Biestig.
Wir haben so ein kluges Publikum.
Ja, aber ich finde solche Fragen unter solchen Lichtbedingungen wirklich eine Gemeinheit.
Ja, ich habe ja mal in Greifswald gewohnt, deswegen war das für mich sofort.
Dieser Bank hat es designt übrigens. Steht innen im Karton drin, habe ich gerade so klug gelesen.
Genau. Also Novellix, die machen ganz lustig, die basteln so kleine Kartons und stecken da 4 kleine Büchlein rein, immer. Mit jeweils einer Erzählung und ich habe also jetzt den Karton zum Thema Stadt mitgebracht, der jetzt im Frühjahr auch ganz frisch erschienen ist, mit Erzählungen von Katrin Schumacher, Till Räther, Dimitri Kapitelmann und Jackie Tome. So, 4 kleine Geschichten und alle zum Thema Stadt. Die sind jeweils so 20 Seiten lang. Ich habe gemessen, man braucht ungefähr 12 Minuten, um die zu lesen, eine Geschichte. Also so literarische Snacks von AutorInnen, die relativ berühmt sind. Es gibt auch
super
Geschichten,
berühmt.
Also es gibt auch noch andere Boxen. Ich lese mal so ein paar AutorInnen-Namen vor, damit man sich der Tragweite dieses Projekts mal ein bisschen bewusst wird, hier, meine Damen und Herren und alle dazu. Anne-Marie Schwarzenbach, Simone de Beauvoir, Jane Austen, Judith Herrmann, Daniela Treuscher, Lena Gorelick, Hans Faller, da gibt es auch Typen. Astrid Lindgren, August Strindberg, genau.
So. Darf ich kurz sagen, das ist ein Verlag, der in Schweden gegründet wurde und der jetzt aber so ein ganz großartiges neues deutsches Programm macht. Die haben vor allem im so Klassikerbereich, also dänische Klassiker, schwedische Klassiker, englische Klassiker, französische Klassiker, haben die so ganz schöne Boxen, die auch so super schön gestaltet sind, gemacht.
Sehr schön gestaltet.
Und jetzt kommen eben so, jetzt fragen sie neue, nicht neue, sondern alteingesessene, weit hergebrachte, wie sagt man denn, berühmte Autorinnen an, ob sie Originaltexte für neue Boxen zu bestimmten Themen schreiben. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Es gibt auch einen, wo so philosophische Vordenkerinnen heißt der. Das ist, glaube ich, eine meiner bisherigen Lieblingsboxen, gesammelt sind von Frauen, die so die Philosophie geprägt haben. Und die sind immer ganz, ganz schön auch. Das sage ich jetzt gerne, ganz schön.
Mhm. Okay. Kann man sehr gut verschenken, auch für Leute, die nicht so viel lesen, weil es sind ja kurze Geschichten. Die, ja. Und ich sage jetzt mal so zwei Beispiele, und zwar sage ich kurz was zu Katrin Schumacher. Katrin Schumacher, für diejenigen von euch, von Ihnen, die es noch nicht kennen.
Die hast du mit ihrem Roman auch schon in diesem Podcast
die besprochen. Den Roman habe ich schon besprochen, und sie ist eine ausgewiesene Fuchsspezialistin. Sie hat nämlich bei den Naturkunden bei Matthiessen Seitz hat sie den Band Die Tiermonographie zu den Füchsen geschrieben. Sehr gut. Und sie ist die Jurypräsidentin für den Preis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr. Hm. Letztes Jahr war sie in der Jury.
Ich bin dieses vor Neid erblasst.
Genau, und hat Christine Bilkau zum Beispiel da jetzt den Preis gegeben. Genau, und hier in Stadt der Füchse, wer hätte es gedacht, dass ihre Geschichte so heißt, geht es tatsächlich um eine junge Frau oder einen jungen Streis ist wieder, um eine Frau, die durch eine Stadt läuft und Bekanntschaft mit einem Fuchs macht. Und darüber entwickelt sich so eine sehr, sehr abgefahrene, sehr kurze, kluge
Liebe.
Nein, eher so eine Reflexion über, was ist eigentlich das Wilde und wie viel denken wir, dass es die Stadt ist, Zivilisation, ist irgendwie domestiziert, und dann schreibt sie aber, nee, da kommt ganz viel Wildes auch an uns zurück und wie sehr domestiziert ist, aber der Fuchs, der läuft dann an einer Szene sogar bis in eine Wohnung hinein und setzt sich auf den Teppich und isst Weintrauben so. Genau, und sie weiß aber, okay, trotzdem ist es nicht habhaft irgendwie. Mhm. Trotzdem bleibt der Fuchs ein Symbol für das Wilde und erlebt. Mhm. Es gibt halt mittlerweile, also hier in Berlin gibt es ja Tausende, es gibt mittlerweile mehr Füchse in Städten als auf dem Land, weil die hier einfach mehr zu fressen finden. Mhm. Und diese Rückkopplung von oder Überlagerung von Wild und Nichtwild macht sie sehr gut. Die andere Geschichte, Till Reether, wie heißt das? Hauptsache dir gefällt es, ist ein völlig andere Story. Da geht es darum, dass er mit seiner Freundin eine Wohnung bezieht und die ist halt leider Parterre in der Kurfürstenstraße. und dann immer, wenn die Freundin halt die Haustür verlässt, wird sie halt gefragt, für wie viel sie kostet. Also, weil, also für alle, die nicht in Berlin wohnen, die Kurfürstenstraße ist halt so der berühmteste Straßenstrich der Stadt. Und sie wohnen halt da Parterre und kriegen dadurch leider viel mehr mit, als sie mitkriegen wollen. Und die Konflikte, die daraus entstehen, weil die Wohnungslage in Berlin ist sehr schwierig. Und man will eigentlich, wenn man einmal eine Wohnung gefunden hat, die halbwegs okay ist, dann traut man sich eigentlich nie wieder zu kündigen. Mhm. Und diesen Konflikt beschreibt er. Das sind so zwei kleine Geschichten
aus ganz
dieser...
Das ist cool, weil man kann in diesen Boxen ja auch mal dann so in Autorinnen reinsneaken.
Ich habe gelogen. Es war nicht die Geschichte von Till Reether, es war die von Dimitri Kapitelmann. Entschuldigung.
Das ist schlecht.
Oh, jetzt können wir es leider nicht wieder rausschneiden.
Nee.
Aber es ist trotzdem die von Dimitri Kapitelmann. Aha. Und er schreibt es in seinem lakonischen Stil. Ich mag den ja eh immer so.
Okay.
Entschuldigung.
Nee, ist nicht schlimm.
Muss böse sein.
Okay. Ich bin ja nicht Till Reether, also dem du das jetzt gerade angeehrt hast.
Naja, er hätte das ja auch erleben können.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht so.
Ist der nicht in Hamburg?
Auf jeden Fall alle, die in Berlin eine Wohnung gesucht haben und dann die Mittel gut ist, die sie dann gefunden hat, das fand ich sehr bezeichnend. Sehr gute Geschichte. Kann man gut verschenken. Die Stadt, sagt man dann Anthologie oder sowas? Bei
Box.
Stadt, vier Erzählungen, Box aus dem Novellix Verlag. Auch ein unabhängiger Verlag übrigens, sehr, sehr toll. Bin so fertig.
Sehr gut. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Es gibt eine große Faszination für Doug Newell in diesem Podcast. Wir haben, glaube ich, beide von Sura...
Karumitze.
Nee.
Im Weitle Verlag.
Genau.
Wovon redest du?
Von dem Buch.
Von Doug Newell,
ja. Ja, wie heißt es denn?
Flammen. Irgendwas mit Flammen.
Nein, Flammen ist ihr Gesamtwerk.
Okay.
Oh, komm, Estherchen, hilf uns jetzt mal schnell.
Regie, bitte mal kurz.
Oh, Stefan wird die Krise kriegen, wenn ich das jetzt nicht weiß. Also, Doug Newell ist eine norwegische Frau, die vor allem, glaube ich, berühmt geworden ist. Helft mir mal ganz schnell.
Weiterreden, Maria, ich gucke.
Weil sie wahnsinnig...
Flügel in Flammen ist das.
Ja, Flügel in Flammen. Aber wie hieß das Buch von Surab Karumitze? Über Doug Newell. Mit dem Bett drauf. Entschuldigt, wir haben es gleich. Mit dem Laken drauf.
Das andere fällt mir auch nicht ein. Ach, Estherchen.
Schade eigentlich. Da haben wir Doug Newell das erste Mal kennengelernt und waren wahnsinnig begeistert, weil dieses Buch von Surab Karumitze erzählt von ihrem Tod. Doug Newell ist eine in Norwegen geborene. Dann hat sie den... ist natürlich sehr, sehr medienträchtig, Satanisten Stanislav Przybyszewski geheiratet. Stanislav Przybyszewski geheiratet, mit dem Kinder bekommen. Sie ist nach Berlin gezogen. Sie haben hier im Schwarzen Ferkel, sie hat quasi bohemian und künstlerisch gearbeitet. Und sie ist in Tiflis von ihrem Liebhaber erschossen worden, 1901. Ihr Sohn im Nebenraum übrigens.
Und in Surab Karomitsis. Hat Edward Munch sie auch gemalt?
Ja.
Sie hatte doch so eine Love Affair mit Edward Munch,
oder? Naja, das weiß man nicht genau. Aber sie war das Vorbild für die Madonna von Edward Munch. Strindberg hat sie gehasst, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. Also es gibt wahnsinnig...
Sie war die Paris Hilton ihrer Zeit.
Ja, könnte man so sagen. Wobei Paris Hilton, ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es auch vielleicht... Yeah. Maybe. Also es wäre auf jeden Fall wahnsinnig bohemian und verrucht und radikal und hat aber großartige auch Theaterstücke geschrieben, Gedichte geschrieben. Es gibt ein kleines, wunderbares Gesamtwerk in Auf Flügel in Flammen. Und ich habe mich immer gefragt, ich brauche mal eine Biografie über diese Frau. Und die Norwegerin Christine Wahler hat jetzt eine geschrieben, Schüsse in Tiflis heißt es, und übersetzt wurde es von Gabriele Helfs und Christle Hildebrand. Und da geht, also Christine Wahler, wirklich die Station des Lebens nach, beginnt von der Wohnung in Tiflis, die damals ein Hotel war, in dem Dagnes Juel erschossen wurde. Vom Moment ihres Todes sozusagen geht sie ihr Leben ab und fährt nach Norwegen, fährt auch nach Berlin, ist hier ganz viel unterwegs, weil sie hier lange gelebt haben, und schaut sich die Stationen an. Und es ist von 2006 das Buch schon und jetzt aber gerade erst in der Übersetzung erschienen im Weidle Verlag, der jetzt im Waldstein Verlag zu Hause ist. Und ich finde, da gehört so eine Biografie über Dagny Juel auch hin. Christine Wahler veröffentlicht sonst großartige Romane im Mare Verlag und ich bin froh, dass es das Buch jetzt auf Deutsch gibt.
So. Aus welcher Sprache nochmal?
Norwegisch, aus dem Norwegischen.
War genau. Gastland gerade in Leipzig.
War schon wieder Gastland, die haben echt einen guten Ritt in den letzten Jahren, genau. Und jetzt verabschiedest du mal unsere Livestream-Zuhörerin, die Schüsse von Tiflis, Tiflis, okay. Genau.
Vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt, zugehört habt. Maria, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wieder mal.
Gerne.
Vielen Dank an die Staatsbibliothek zu Berlin unter den Linden, dass wir hier sein durften und hier sein dürfen, auch die nächsten 20 Jahre noch. Wir fühlen uns hier sehr wohl und ich hoffe, ihr genießt auch den Ausblick auf die frühlingshaften Linden hinter uns. Ich tue es sehr. Guck mal, die haben so ein bisschen, es knospt schon.
Kann man super sehen.
Genau. Empfehlt uns weiter, folgt uns überall, wo ihr es könnt, gebt uns 15 Sterne. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
Lest
danke fürs
Bücher.
Zuhören und jetzt nochmal Applaus.
Dankeschön.
Das war Blauschwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.